Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Bascha Mika, Autorin der Frankfurter Rundschau, bis vor kurzem noch Chefredakteurin der Zeitung. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen im Studio.
Ich freue mich auch und vor allen Dingen live im Studio.
Ja, ja, leibhaftig. Natürlich mit gebührendem Abstand. Wir sagen das immer dazu. Nicht, dass es Kritik gibt, die natürlich berechtigt wäre, wenn wir das nicht einhalten würden. Ja, schönen guten Tag auch an alle, die uns zuhören, sei es im Radio, sei es im Podcast. Großes Tagesthema heute, das Corona-Konjunkturpaket. Die größte Überraschung darin wahrscheinlich die Mehrwertsteuersenkung. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich übe seit gestern Abend mal wieder Prozentrechnen. Also 3% weniger Mehrwertsteuer, da gehe ich gerade so verschiedene Rechnungen durch, die sowieso so demnächst anstehen würden und komme leider immer nur auf so kleine Summen. Wahrscheinlich müsste ich jetzt was richtig Großes kaufen. Bascha Mika, haben Sie jetzt schon irgendwie gedacht, ich kaufe mir irgendwas ab dem 1. Juli?
Nein, nicht wirklich. Aber dennoch finde ich, das ist das richtige Zeichen mit der Mehrwertsteuersenkung. Denn man darf nicht vergessen, dass kleine und mittlere Einkommen von der Mehrwertsteuer am stärksten belastet werden. Wenn sie relativ viel verdienen, dann machen ein paar Prozentpunkte nicht viel aus. Und schon bei der Mehrwertsteuererhöhung vor einigen Jahren gab es ja eine ganze Reihe Proteste, dass sozusagen diese Last auf alle gleichermaßen verteilt wird, egal wie arm oder reich die einzelnen Leute sind. Ja. Und deswegen finde ich, wie gesagt, die Senkung der Mehrwertsteuer das richtige Zeichen. Und ich hoffe eben auch, dass die Unternehmen sie weitergeben. Das ist ja der entscheidende Punkt.
Genau. Das ist so einer der Punkte der Wirkung, der verschiedenen Wirkungen bei diesem 130-Milliarden-Paket, die wir gleich mal ausführlicher diskutieren werden. Bascha Mika hier bei mir im Studio. Es hat ein bisschen länger gedauert, aber offenbar kam mit jeder Verhandlungsstunde in der Großen Koalition nochmal eine Milliarde obendrauf. Am Ende waren es dann 130 Milliarden Euro, die der Staat in die Hand nimmt, um die Corona-Folgen abzufedern. Oder, um es mit den Worten von Olaf Scholz zu sagen:
Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen.
Also mit Wumms aus der Krise, viel zitiert seit gestern Abend. Frage ist nur: Ist das ein Wumms mit Wirkung? Und die Frage geht an meinen heutigen Gast, Bascha Mika, ehemals Chefredakteurin der taz, wie auch bis vor kurzem der Frankfurter Rundschau. Wumms mit Wirkung?
Das kann man jetzt überhaupt noch nicht sagen. Das liegt ganz stark daran, ob die Leute, die zum Beispiel für ihre Kinder 300 Euro bekommen, also pro Kind 300 Euro, ob sie das Geld wirklich ausgeben oder ob sie sich durch die Krise nach wie vor so verunsichert fühlen. Denn der Grundgedanke bei diesem ganzen Paket, das heißt Konjunkturpaket, es ist dazu da, die Konjunktur anzukurbeln. Und die Konjunktur wird halt angekurbelt, wenn mehr Geld ausgegeben wird, wenn die Unternehmen mehr produzieren können, wenn sie wieder mehr Leute einstellen können oder die Leute aus Kurzarbeit holen können und so weiter und so weiter. Das ist ja eine Kette. Mhm. Und solange man nicht weiß, ob die Leute, die das Geld wirklich bekommen, das ausgeben oder ob zum Beispiel die Wirtschaft die Mehrwertsteuersenkung tatsächlich in die Preise fließen lässt, das heißt auch die Preise senkt, solange kann man nur hoffen.
Okay, nur hoffen und letztendlich ist das ja, was Sie sagen, auch so ein halber Appell an alle, bitte nutzt das jetzt auch, bitte nicht aufs Sparbuch legen, gibt eh keine Zinsen.
Naja, also ich bin da immer ein bisschen gespalten, weil der Aufruf zum Konsum fällt mir als, wie soll ich sagen, linksorientierter Journalistin natürlich ein bisschen schwer.
Aber das ist interessant, weil auf diese Steuerungswirkung auch von so viel Geld müssen wir gleich nochmal kommen. Aber Sie haben das angesprochen, die Mehrwertsteuer. Das ist ja eine temporäre Maßnahme, ein halbes Jahr. Ist insofern natürlich sinnvoll, weil man weiß, und darum geht es ja auch, dass jetzt schnell wieder Geld in den Kreislauf kommt. Also große Investitionen, macht das mal bitte noch im Jahr 2020. Danach wird es wieder ein bisschen teurer. Ich denke, bei allen Preisen, wo die Mehrwertsteuer klar ausgewiesen ist am Ende, also wo man erstmal einen Nettopreis hat und am Ende kommt die rauf, wird es wahrscheinlich den Unternehmen schwerfallen, das zu verstecken. Aber nehmen wir mal die Restaurants und solche Gewerbe, das wäre wahrscheinlich auch ein bisschen viel verlangt, jetzt in dieser gebeutelten Zeit dann auch nochmal für ein halbes Jahr so Sonderpreise anzugeben.
Ja, aber auf der anderen Seite müssen sie die Menschen ja auch wieder zum Essen und Trinken in ihre Gaststätten locken, denn es macht nicht so viel Spaß. Waren Sie in den letzten Wochen, seitdem es wieder möglich ist?
Es ist wirklich so ein gemischtes Erlebnis. Ich habe solches und solches erlebt an so Stellen, wo man denkt, ach, dann kann man es besser lassen im Moment. Und
solange man draußen sitzen kann, alles gut, alles wunderbar. Aber von dem Moment an, wo man rein muss, das heißt, die Restaurants müssen auch aktiv werben. Und da ja vor 2 Tagen die Nachricht kam, eigentlich wird alles teurer durch Corona, ist das jetzt sozusagen auch die Gegenmaßnahme und vielleicht auch so ein bisschen so eine Beruhigungspille. Leute, habt keine Angst, dass ihr eure Lebenshaltungskosten nicht mehr wirklich bewältigen könnt. Das gilt natürlich für kleine und mittlere Einkommen, sondern wir helfen euch und wir versuchen eben, das auch so zu streuen, dass sehr viele davon profitieren. Also es gibt ja genügend Kritik an dem Paket, aber mich freuen ganz besonders 2 Punkte. Zum einen, dass die Abwrackprämie für Verbrennungsmotoren nicht kommt, sondern nur für E-Autos. Und mich freut, dass diese 300 Euro für Kinder durchgesetzt worden sind und auch, dass Alleinerziehende mehr Geld bekommen, beziehungsweise über den Freibetrag.
Genau, die Verdoppelung des Freibetrags.
Genau.
Und ja auch so einige weitere Investitionen, die da stattfinden sollen. Wir können gerade mal Franziska Giffey hören, die Familienministerin, die das nochmal mit Blick auch auf die Schulen und anderen Kinderbetreuungseinrichtungen gesagt hat.
Wir werden tatsächlich das, was vorgesehen war in dieser Legislatur für die Ganztagsinvestitionen, verdoppeln. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dafür, dass auch gerade Frauen dabei unterstützt werden, ihre beruflichen Ziele verwirklichen zu können.
Das sagt die Familienministerin Franziska Giffey. Das ist ja auch mal so ein Bereich, da würde ich sagen, da wird quasi in die Zukunft investiert. Ich habe so leichte Bauchschmerzen bei diesem Paket bei 130 Milliarden Euro und allein diese Mehrwertsteuersenkung sind 20 Milliarden Euro davon, dass ein Staat ganz viel Geld mobilisiert und so wenig Steuerung darin liegt. Also dass man sagt, danach ist unsere Gesellschaft eine bessere. Das ist jetzt wirklich erstmal vor allem im Prinzip die Wiederbelebungsspritze.
Nein, ich würde sagen, das ist sowohl als auch. Denn natürlich sind zum Beispiel diese 300 Euro für ein Kind, das ist tatsächlich jetzt das schnelle Geld. Und die Mehrwertsteuersenkung ist auch sozusagen nur ein kurzfristiges Paket für ein halbes Jahr. Aber immerhin sollen 50 Milliarden ausgegeben werden, also ein riesiger Posten für Innovation und Klima. Und jetzt muss man natürlich im Einzelnen schauen, was bedeutet das? Und der BUND hat da ja auch schon seine Kritik daran. Aber grundsätzlich zu sagen, wir haben 2 Zukunftsfelder. Das ist die Klimafrage, das ist die Technologiefrage. Und das, da müssen wir investieren. Und das ist sozusagen auch eine nachhaltige Investition. So kommt sie zumindest erstmal daher. Das finde ich völlig richtig. Deswegen ist es eine Mischung aus beidem, aus der Spritze. Wie heißt die Spritze, wenn man Herzstillstand hat? Sie wissen schon.
Fällt mir gerade nicht ein. Aber
ich hatte ja noch nie einen. Aber also eine um
Adrenalin.
Adrenalin,
das braucht
genau,
man an der
die
Stelle.
Adrenalinspritze und das andere ist sozusagen die dauerhafte...
Die Vitaminspritze für den...
Richtig.
Ja, aber dann frage ich mich, also weil Sie müssen ja gerade, Sie können das ja auch nicht anders machen und das geht ja uns allen so bis hin in den politischen Bereich, diejenigen, die das entschieden haben, dass man sagt, mal gucken, wie es wirkt. Dann wiederum könnte man sagen, bei diesem Teil, der ja von der Regierung so auf 50 Milliarden etwa beziffert wird, von den 130 Milliarden, die man so mit dem Label Zukunft versehen hat, dass man dann sagt, dann lass uns aber länger als 20 Stunden zusammensitzen, um genauer zu gucken, dass das funktioniert, dass das wirkt, dass das keine Strohfeuer oder auch Fehlanreize auslöst. Also vielleicht bei dem Teil auch ein bisschen mehr Zeit.
Ja, aber also ich kenne die Einzelheiten, zum Beispiel dieser 50 Milliarden, die eben in die Zukunft investiert werden sollen, hauptsächlich, die kenne ich noch nicht. Ich habe auch keine Ahnung, ob da an diesen Stellen nicht noch, was ich für selbstverständlich halten würde, das Ganze sozusagen inhaltlich im Einzelnen gefüllt wird. Das ist natürlich die Arbeit, die jetzt passieren muss. Aber noch einmal kurz zurück zu Franziska Giffey, der Familienministerin. Sie hat ja betont, dass die Investitionen in Ganztagsschulen wichtig sind und richtig. Sie hat dabei leider nicht gesagt, dass sie mit einem ihrer Pläne ja offenbar gescheitert ist, nämlich dass nur die Unternehmen staatliche Unterstützung jetzt nach Corona bekommen, die eben auch Frauen bewusst in Sachen Gleichstellung fördern. Und ich habe davon bisher nichts gehört. Es ist offenbar nicht im Paket drin. Das finde ich ausgesprochen bedauerlich, weil das wäre nötig. Und insgesamt hat man doch das Gefühl, dass die Bundesregierung jetzt die Corona-Krise nutzt, um Investitionen, die seit 20 Jahren überfällig sind, endlich einmal auf den Weg zu bringen.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Der Tag nach der Einigung auf das größte Konjunkturpaket der deutschen Nachkriegsgeschichte, 130 Milliarden Euro. Und das vollbracht von einer großen Koalition, von der man zu Jahresbeginn noch davon ausging, dass sie bestenfalls die eigene Abwicklung ordnungsgemäß hinkriegt. Bascha Mika ist weiter bei mir im Studio, Autorin der Frankfurter Rundschau und zugeschaltet jetzt auch aus unserem Hauptstadtstudio Frank Kapellan. Einschätzungsfrage an Sie beide, zuerst an Bascha Mika. Ist das der Ernst der Lage, der Union und SPD da zusammenbringt oder auch wieder mehr Nähe? In der Redaktion kam vorhin sogar der vermessene Gedanke einer neuen Liebe auf.
Naja, also von Liebe kann, glaube ich, keine Rede sein. Aber ich denke, die Art, wie verhandelt wurde und das über so unendlich viel Geld, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, das ist ja praktisch ein Drittel des Gesamthaushaltes, den wir in Deutschland haben, dass so über unendlich viel Geld relativ zügig verhandelt wurde, dass es offenbar, wenn man die Ergebnisse sieht, ein Geben und Nehmen war zwischen dem, was die SPD favorisiert hat, zwischen dem, was die CDU/CSU favorisiert hat, dann glaube ich, dass die Krise zumindest zu einem pragmatischen Miteinander, das heißt vielleicht professionellem Miteinander geführt hat.
Mhm, ja. Frank Kapellan, das ist ja eine Disziplin, in der die SPD sehr geübt ist, diese pragmatische Zusammenarbeit. Oder haben Sie auch den Eindruck, der macht das Regieren jetzt wieder ein bisschen mehr Freude?
Freude weiß ich nicht in diesen Zeiten, aber natürlich ist die SPD da auch gefragt, mitzumachen, Lösungen zu finden. Und ich würde es eigentlich schon so sehen, dass die Lage zu ernst ist und dass man das auch erkannt hat, als dass man da den ganz großen Zoff in der Koalition hätte riskieren können. Also noch ist nicht Wahlkampf, noch regiert man in sehr, sehr schwierigen Zeiten zusammen. Und ein solches Milliardenpaket, 130 Milliarden, das ist ja das Zweite im Grunde. Wir haben ja im März, April die 154 Milliarden schon gehabt. Also wenn es um solche Summen geht, dann wäre es doch fatal, wenn man sich da nicht doch relativ schnell dann auch verständigen könnte. Und wir müssen auch sagen, nach allem, was wir gehört haben aus den vergangenen beiden Tagen, natürlich war das nicht alles harmonisch. Es gab Reibereien. Es gab dann auch die Ansage, dass jede Seite auf eines ihrer ganz großen Anliegen würde verzichten müssen. Also das war dann bei der CSU, bei Markus Söder sicherlich die Kaufprämie für Verbrenner, bei der CDU etwa die Soli-Abschaffung für alle, die man da ins Fenster gestellt hatte, und bei der SPD die Altschuldenübernahme der Kommunen, damit konnte man sich nicht durchsetzen. Also das war schon ein zähes Ringen. Wir haben gehört beispielsweise, dass sich die SPD gerade wegen dieser Altschuldenfrage, die dann der Mehrwertsteuersenkung gegenüberstand, dass die sich dann Stunden nochmal zurückgezogen haben, dass die dich beraten mussten. Da kam dann hinzu, dass es ohnehin eine Pause gab, weil die Kanzlerin Angela Merkel mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping verabredet war zum Telefonat. Dann hat man die Zeit genutzt, um sich zu vergewissern, wollen wir das wirklich tun, und ist dann zu dem Schluss gekommen mit der Mehrwertsteuersenkung und auch dann mit der insbesondere der Kostenübernahme bei den Sozialkosten können wir eine Menge auch für die Kommunen erreichen, und hat dann ein Lieblingsprojekt fallen gelassen. Also ich will nur sagen, da ist auch auf allen Seiten gerungen worden, und ganz so, dass man jetzt zu allem Ja und Amen gesagt hätte, war es ja nicht, und dass man sich ganz schnell verständigt hätte. Immerhin hat man 2 Tage gebraucht für dieses Paket.
Herr Kapellan, was glauben Sie denn, wird das der SPD endlich mal ein bisschen nutzen, was ihre Sympathien bei der Wählerschaft angeht? Ich meine, die SPD ist seit Wochen in einem Jammertal von 15%, während die CDU/CSU in ungeahnten Höhenflügen zwischen 39 und 40 fliegt.
Und, ja, die Frage wird in Berlin und unter uns Journalisten im Gespräch mit Sozialdemokraten natürlich immer wieder gestellt. Heute Morgen konnte ich das auch tun und dann kam die Antwort von einem führenden Sozialdemokraten. Etwas schmunzelt, sagte er dann, ja, wann wird sich das niederschlagen? Im nächsten Jahr, da habe ich gesagt, im September, ja, und dann war das Gelächter groß. Das ist natürlich die Hoffnung, dass das bis zum Wahltag dann sich auch auszahlen wird. Und ich hatte letzte Woche auch Gelegenheit zu einem Gespräch mit Saskia Esken und sie hat es dann auch ins Mikrofon gesagt, dass sich natürlich die Hoffnung breit macht, dass sich das dann irgendwann niederschlägt in den Umfragen und dass sie drei Phasen sieht, also dass man jetzt so langsam in die dritte Phase der Corona-Bewältigung hereinkommt, wo man versucht, eben die Folgen dieser Krise abzufedern und wo die Menschen dann vielleicht dann doch merken, da ist auch einiges an SPD-Handschrift mit drin. Denn in der Tat kann man das objektiv kaum mehr erklären, warum nichts, rein gar nichts bei den Umfragen bei der SPD hängen bleibt. Die haben schon Minister, Ministerinnen, die einiges durchgesetzt haben, was sozialdemokratische Handschrift trägt. Und natürlich der Kanzlerinnenbonus, der zählt da immer noch, keine Frage. Aber dass man so gar nichts davon abbekommt, ist in der Tat frappierend.
Zumal ja eben Olaf Scholz, wir haben ihn kurz eingespielt am Anfang, der ist natürlich super präsent. Er ist ja auch der Mann der Zahlen, er ist der Mann mit dem Budget. Aber
und der Kanzlerkandidat.
Und der einer der beliebtesten Politiker.
Würden Sie sagen, das ist jetzt damit festgelegt?
Ja, die Frage stellt sich natürlich, ob er nicht jetzt auch dieses Paket und diese Vereinbarung versucht zu nutzen oder ob die Partei das nicht auch nutzen sollte, indem man sich jetzt ganz klar auf ihn festlegt. Ich glaube, es gibt keinen wirklich ernstzunehmenden Herausforderer in SPD-Reihen. Rolf Mützenich sehe ich da nicht. Der ist ja ins Gespräch gebracht worden, schon Anfang des Jahres von Altkanzler Gerhard Schröder. Ich würde sagen, das ist schon ein Ablenkungsmanöver.
Wer Rolf Mützenich kennt, weiß auch, dass er für einen Politiker ein wirklich sympathischer Mensch ist, aber als Kanzlerkandidat wahrscheinlich nicht den
Biss. Der hat auch nicht das, ich will hier reingehen, wie Gerhard Schröder das hatte.
Das klingt fast so, wenn man zu nett ist, ist man für diese Aufgabe nicht geschaffen. Aber ich habe nur diesen einen Gedanken, wenn jetzt alles so klar auf Olaf Scholz hinausläuft, aber das ist so ein bisschen Hätte-Hätte-Fahrradkette, um mal so ein altes SPD-Bonmot aufzugreifen, hätte man ihn ja auch gleich zum Vorsitzenden wählen können. Aber gut, ich hatte nur ein kleines Déjà-vu, Franka Bilan-Bascha-Mieker, denn Peer Steinbrück stand auch mal so eindrucksvoll auf den Pressekonferenzbühnen der Republik in einer großen Krisensituation, war dann Kanzlerkandidat und es hat nicht wirklich geholfen.
Steinmeier war genauso.
Ja. Vielen Dank an Frank Kapellan. Wir gehen weiter durch die Tagesagenda, gleich mit dem Blick in die USA. Angesichts der fragilen Lage haben sich jetzt da die Ex-Präsidenten zu Wort gemeldet. Was in den USA los ist, das beschäftigt uns seit Tagen nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd durch Polizeigewalt. Es gibt weiter Demos, es gibt aber auch ganz frisch einige Wortmeldungen, die aufhorchen lassen. Bascha Mieker, langjährige Chefredakteurin, erst der Taz, dann der Frankfurter Rundschau, ist weiter an meiner Seite. Und auf den Stand bringt uns USA-Korrespondent Thilo Kössler. Alle noch lebenden Vorgänger Donald Trumps, die haben sich jetzt zu Wort gemeldet und auch Trumps Ex-Verteidigungsminister James Mattis, der hatte ja bis dato, wenn ich da richtig informiert bin, Thilo Kössler, immer gesagt, er werde sich so lange nicht äußern über diesen Donald Trump, wie der noch im Amt sei. Jetzt kann er aber nicht mehr an sich halten.
Ja, so ist das. In der Tat, seit seinem Rücktritt am 1. Januar 2019 hat sich James Mattis ja immer zurückgehalten. Nun äußert er sich in der Zeitschrift Atlantic und er wirft Donald Trump vor, das Land zu spalten. Er sei der erste Präsident, den er erlebe, der das Land versuche zu spalten statt zu einen, schreibt er. Und Mattis spricht Donald Trump schlichtweg die politische Reife ab, wie er sagt, das Land zu führen. Er kritisiert insbesondere Trumps Vorgehen gegen die Demonstranten, vor allem in Washington. Wir haben die Bilder alle noch vor uns. Trump hatte ja damit getroht, Tausende von Militärs einzusetzen, um die Proteste niederzuschlagen. Und er hatte am Montag die friedliche Demonstration auseinandertreiben lassen, um sich bei einem Fototermin vor der St. John's Kirche mit einer Bibel in Szene zu setzen. Mattis schreibt, er sei total wütend und entsetzt gewesen. Donald Trump betreibe eine Politik der Militarisierung der Einsätze gegen die Proteste. Das sei ein schwerer politischer Fehler. Wer mit einem Einsatz der Streitkräfte gegen Proteste droht, der provoziert einen Konflikt zwischen Bevölkerung und Militär. Das sei eine gefährliche Entwicklung. Mattis kritisiert also, Herr Frenzel, nicht nur die konkreten Maßnahmen. Er weist Donald Trump auch ziemlich deutlich zurecht und er spricht von einem Missbrauch der Regierungsmacht. Das ist in der Tat ziemlich starker Tobak.
Ja. Herr Kössler, also Mattis hat ja auch gesagt, wir erleben die Konsequenzen von 3 Jahren ohne erwachsene Führung, bezogen auf Trump. Dieses Zitat, ja. Wenn er sagt, ohne erwachsene Führung, das heißt doch entweder, er sagt, der Präsident ist infantil oder er ist senil, oder?
Ja, natürlich ist es ein ganz harsches Urteil, das James Mattis da fällt. Man weiß, dass James Mattis immer, auch während seiner Amtszeit, massive Probleme hatte mit diesem Präsidenten. Man weiß von seinem Kollegen Tillerson, man erinnert sich, das war der erste Außenminister, dass auch er massivste Probleme gehabt hat mit Donald Trump. Tillerson hat Donald Trump mal einen Moron genannt. Moron, das ist sowas wie Vollidiot. Solche Töne sind von James Mattis nicht zu hören. Aber wenn man zwischen den Zeilen liest, dann hört man das nackte politische Entsetzen heraus. Da haben Sie recht, Frau Mika.
Donald Trump hat ja in gewisser Weise auch sozusagen infantil reagiert auf Twitter mit Blick auf Mattis, hat ihn, Thilo Kössler, den am meisten überschätzten General der Welt genannt, glaube ich, oder bringe ich jetzt gerade das Zitat durcheinander? Es gibt aber ja auch noch...
Jedenfalls tritt Trump wütend nach.
Ja. Es gibt ja auch noch...
Ehre gehabt, Mattis zu feuern.
Bevor wir auf die Ex-Präsidenten kommen, noch ein sozusagen amtierender Verteidigungsminister, Mark Esper, da gibt es ja jetzt auch Kritik sozusagen aus der amtierenden Regierung von Donald Trump.
Ja, und da wird es jetzt politisch kritisch. Mark Esper ist Trumps Verteidigungsminister. Er hat sich in der Frage des Militäreinsatzes offen gegen Donald Trump gestellt. Und die New York Times interpretiert das als einen offenen Bruch zwischen beiden. Mark Esper lehnt einen Militäreinsatz gegen Demonstranten nun auch strikt ab. Die Möglichkeit, Truppen zur Strafverfolgung einzusetzen, soll nur allerletztes Mittel sein und nur in allerschlimmsten Notlagen genutzt werden, aber keinesfalls bei friedlichen Protesten. Diese Bemerkungen bergen deshalb so viel Sprengkraft, weil Esper bei dieser Szene in St. John's dabei war und er fühlte sich übertölpelt von Trump. Er sei nicht informiert worden, was Trump da offiziell tatsächlich dann vorhatte. Trump duldet keine Illoyalität. Espers Reaktion dürfte über kurz oder lang Konsequenzen haben, denke ich. Ich halte es durchaus nicht für unwahrscheinlich, dass die Tage von Esper als Verteidigungsminister gezählt sind.
Jetzt komme ich auf die Ex-Präsidenten. Es gibt noch 4, die leben, die Vorgänger von Donald Trump. Und alle haben sich jetzt mittlerweile zu Wort gemeldet. Thilo Kössler, ist das etwas, was schon mal passiert ist oder hat das auch was Singuläres?
Das ist absolut beispiellos in der amerikanischen Geschichte. Als Vorgänger äußert man sich in der Regel nicht zu dem Nachfolger im Amt des Präsidenten. Dass sich 4 noch lebende Ex-Präsidenten derart kritisch äußern, das ist absolut neu. Sie tun es, indem sie den systemischen Rassismus anprangern, der sich in den Vereinigten Staaten zum Beispiel in Form von dieser alltäglichen Polizeigewalt äußert. Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama beklagen in unabhängigen Stellungnahmen die Ungleichheit, die Benachteiligung der Minderheiten, insbesondere der Afroamerikaner. Und sie lassen erkennen, dass sie die Niederschlagung dieser friedlichen Proteste, wie Trump sie propagiert, für ganz gefährlich, für einen eklatanten Verstoß gegen den Prinzipien der Meinungs- und Versammlungsfreiheit halten. Barack Obama, der wie immer Donald Trump überhaupt nicht namentlich erwähnt, aber er geht noch weiter und sagt, er sehe in den friedlichen Protesten eine Chance, dem so wörtlich institutionalisierten Rassismus in den USA den Kampf anzusagen. Er hofft, dass sich alle an diesen Protesten beteiligen. Obama spricht von der Chance eines Mentalitätswechsels, der damit Blick auf die alltägliche Diskriminierung in Gang gekommen sei. Und es ist ganz klar, was alle 4 Präsidenten, wen sie auf der richtigen Seite der Geschichte sehen und wen nicht.
Also ich finde, bei dem, was Barack Obama sagt, er spricht ja von Rassismus und Sklaverei als Ursünde der USA und versucht ja gleichzeitig, Optimismus zu verbreiten, die Demonstrierenden zu unterstützen. Und man könnte doch eigentlich nur weinen, wenn man sich den Unterschied zwischen dem Amtierenden und dem Ex-Präsidenten Obama anschaut. Also mit wie viel Mut auch Obama versucht, so ein Stück Versöhnung in diese Fronten reinzubringen, während Trump nichts anderes im Kopf hat, als die Leute gegeneinander aufzuhetzen und dann auch noch das Militär gegen Demonstranten einzusetzen. Also das ist derart schockierend. Was mich noch interessieren würde, Herr Kössler, wie nehmen Sie denn die medialen und ansonsten, also die Reaktion von den Menschen wahr, die jetzt nun nicht auf die Straße gehen?
Also ich nehme wahr, dass es wirklich einen großen Schrecken gibt bei all dem, was da passiert. Und die Reaktionen, die jetzt hier laut werden, zum Beispiel vom Verteidigungsminister, werden nochmals vielen Menschen zu denken geben, die sich natürlich nicht an diese martialischen Bilder vor dem Weißen Haus, vor der St. John's Kirche, vor den Straßen, auf den Straßen in Washington D.C. und anderswo gewöhnt haben. Das ist völlig klar. Man hofft, dass jetzt irgendwie wieder tatsächlich Ruhe einkehrt. Es wird allerdings keine Ruhe einkehren mit Blick auf die politische Einschätzung und das heißt auch mit Blick auf den Wahlkampf. Das alles ist das Vorspiel zu einem Wahlkampf, wie wir ihn, glaube ich, in der Geschichte der Vereinigten Staaten noch nicht erlebt haben. Wir müssen uns auf schlimmste Szenen, glaube ich, noch einstellen.
Thilo Kössler, Deutschlandfunk Kultur, USA-Korrespondent. Vielen Dank an Sie für diese Information, diese Einschätzung heute. Bascha Meeker, danke auch an Sie. Und Diskriminierung ist ja nicht nur ein Thema jenseits des Atlantiks. Wir sprechen hier gleich über ein Berliner Landesgesetz, das Diskriminierung eindämmen soll. Sie hören Deutschlandfunk Kultur, der Blick auf die Themen dieses Tages mit der Journalistin Bascha Meeker. Und für ein Thema und damit einhergehende Diskussion sorgt der rot-rot-grüne Senat von Berlin. Heute soll im Abgeordnetenhaus ein Landesantidiskriminierungsgesetz beschlossen werden. Es gibt Kritik daran und um die zu verstehen, muss man wissen, was drinsteht. Und das weiß glücklicherweise Caroline Scher, meine Kollegin, die zu uns ins Studio gekommen ist.
Hallo.
Erste Frage, die mir gleich durch den Kopf ging, haben wir das nicht schon? Also es gibt eine EU-Antidiskriminierungsrichtlinie, auch rauf und runter diskutiert vor vielen Jahren. Eine Bundesumsetzung dessen, reicht es nicht?
Den Berlinern anscheinend nicht. Es geht nämlich schon darum, europäische Vorgaben bei der Antidiskriminierung eben in Berliner Landesrecht umzusetzen. Und da sieht das Land Berlin eben Schutzlücken, wie es heißt. Bisher gilt ja schon Alter, Behinderung, ethnische Herkunft, Geschlecht, Religion, sexuelle Identität sind alles schon Diskriminierungsgründe. Die soziale Herkunft, der Status waren bisher aber nicht dabei. Und das Landesantidiskriminierungsgesetz in Berlin, kann man vielleicht dazu sagen, übrigens das erste dieser Art auf Landesebene, soll jetzt also Bestehendes noch strikter umsetzen und auch ein Stück weitergehen mit diesem großen Novum, eben den sozialen Status erstmals als Diskriminierungsgrund aufzuführen. Und warum das wichtig sein könnte, hat uns heute früh Soziologe Andreas Kemper erklärt.
Ja, wir kennen das ja, diese Zuschreibung Chantal und Kevin. Allein über die Vornamen finden halt bestimmte Bewertungen statt. Oder wenn jemand halt aus einem bestimmten Stadtviertel kommt. Ja, und bei diesem Gesetz geht es ja nicht nur auch um die soziale Herkunft, sondern auch Arbeitslosendiskriminierung, Obdachlosendiskriminierung. Und das sieht man den Menschen an.
Also das sagt der Soziologe Andreas Kemper. Vielmehr hat er gesagt bei uns im Programm. Das ganze Interview kriegt man auch bei uns online, deutschlandfunkkultur.de. Bascha Meeker, aber auch schon mit dieser Aussage, der Ansatz ist natürlich super. Also ich glaube, da würde jetzt niemand sagen, nein, ist total unnötig. Aber ich frage mich so ein bisschen, kommt man da nicht möglicherweise ungewollte neue Diskriminierungssituation, wenn man jetzt sagt, wir gucken mal auf Vornamen?
Ja, natürlich. Aber grundsätzlich ist es natürlich völlig richtig, die soziale Herkunft sich genauer anzuschauen. Denk, wenn du noch nur mal an die Bildungswege von Kindern. Wir wissen, dass wir in Deutschland seit vielen, vielen Jahren und trotz PISA immer noch nicht gelöst ein Problem damit haben, dass die Schulkarrieren nicht durchlässig sind. Und das liegt natürlich häufig daran, dass Lehrer und Lehrerinnen auch eine strukturelle Diskriminierung bei Kindern vornehmen, die eben aus bestimmten sozialen Schichten kommen.
Und ich finde es gerade deshalb auch so interessant, dass das eigentlich gar nicht der strittige Punkt ist, wenn es gerade um die Bewertung dieses Antidiskriminierungsgesetzes ist, geht. Da geht es gar nicht um diesen Punkt, wo man ja denken könnte, da kann man ja nun vortrefflich drüber diskutieren, sondern eigentlich geht es um eine sogenannte Beweislastenumkehr, die eben viele jetzt herauslesen aus diesem Antidiskriminierungsgesetz und dem, das muss man ja immer dazu sagen, Gesetzesentwurf und diesem Paragraph 6. Da hat sich die CDU zu Wort gemeldet, die AfD, der Bundesinnenminister und alle sagen, ja klar, kann man jetzt auch anscheinend Chantal und Kevin denken und an die Lehrer und Hochschullehrer. Eigentlich denken wir aber vor allem an die Polizisten und sehen das als absolutes Anti-Polizeigesetz. Denn jetzt müssten die Polizisten wären eben in einer sogenannten Beweispflicht. Und da gibt es eben gar keine Rechtssicherheit. Das ist eigentlich so der größte Streitpunkt. Und das finde ich so interessant daran.
Also die Sorge habe ich jetzt auch schon seriös, zum Teil auch ein bisschen unseriös, auch in sozialen Medien wahrgenommen. Also wenn zum Beispiel jemand kontrolliert wird, der eine bestimmte Hautfarbe hat, dass der erstmal sozusagen sagt, du sie kontrollieren mich ja nur wegen meiner Hautfarbe. Und dass damit dann Polizeiarbeit massiv erschwert werden würde.
Ja, aber trotzdem ist es ja weiterhin so, dass derjenige immer noch plausibel erklären muss, warum er das so empfindet. Also er kommt ja nicht ohne einen eigenen Beweis aus. Es ist also sozusagen eine Beweiserleichterung, könnte man nur sagen, dass eben plötzlich auch die andere Seite darlegen muss, warum es eben nicht so gewesen ist. Aber klar, ich meine, wir haben genug solche Fälle, auch jetzt schon wegen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes vor Gericht. Und im Zweifel klären das dann eben die Richter. Klar.
Aber auf der anderen Seite, die Polizei sagt ja, Zitat, Diskriminierung setzt einen Diskriminierungswillen voraus. Mhm. Und das zeigt für mich einfach, dass sie nicht wirklich verstanden haben, worum es geht. Denn es gibt strukturelle Diskriminierung, Benachteiligung, die sind gar nicht unbedingt im Bewusstsein des Einzelnen drin, sondern das sind eingeübte Verhaltensweisen, das sind Vorurteile. Und
aber kommt man denn da, Frau Mieker, dann auch mit so einer Gesetzesgeschichte ran? Oder sind das nicht eher Sachen, die sich gesellschaftlich verändern müssen? Also ich stelle mir die konkrete Situation vor, dieses Beispiel wurde ja auch hier gebracht von der Opposition in Berlin, die sagt, der bundesweit bekannte Görlitzer Park, großer Drogenumschlagplatz. Nicht alle Menschen mit schwarzer Hautfarbe in diesem Park sind Drogendealer. Aber man kann wahrscheinlich fast die Umkehrung machen, dass alle, die Drogendealer sind, schwarze Hautfarbe haben. Wie geht die Polizei konkret mit so einer Gesetzesgrundlage dann ran? Kriegt die dich dann den ständigen Vorwurf, ihr kontrolliert uns nicht aufgrund eines Verdachtes, sondern aufgrund der Hautfarbe?
Möglicherweise, aber das heißt ja wiederum im Umkehrschluss, dass sich jeder Polizist, jede Polizistin fragen muss, warum kontrolliere ich denn jetzt diesen einzelnen Menschen? Und was hat das... Verhält er sich wirklich so, dass ich ihn als Drogendealer möglicherweise identifizieren kann oder sogar habhaft machen kann? Oder mache ich das jetzt, weil ich eben im Kopf habe, alle, die hier im Park eine andere Hautfarbe haben, sind automatisch Drogendealer? Also es geht um die Sensibilisierung für das Problem auch bei den Beamten und Beamtinnen. Und das finde ich erstmal richtig, dass es sozusagen in der Praxis auch wieder neue Probleme schafft. Ganz sicher. Aber Entschuldigung, immer wenn es darum geht, dass Menschen gleich behandelt werden und nicht die einen die Guten und die anderen die Bösen sind und so, dann wird es immer kompliziert.
Und ich finde auch, Sie machen einen ganz interessanten Punkt, weil es ja auch darum geht, so Automatismen aufzubrechen. Und das wissen wir von den zuständigen Antidiskriminierungsstellen. Diskriminierung ist oft ganz subtil, teilweise auch unterbewusst. Und deswegen, ich habe einen ganz klugen Gedanken heute auch von einer RBB-Kollegin gelesen, die sagte, die Normalität der Mehrheitsgesellschaft wird ja oft zum Maß aller Dinge erhoben. Und jetzt könnte dieses Antidiskriminierungsgesetz das mal umdrehen. Und das wäre ja alleine schon ein Gedankenwert.
Wir werden mal sehen, wie es im Berliner Abgeordnetenhaus heute Nachmittag ausgeht. Wobei, so spannend ist es nicht. Die Mehrheit Rot-Rot-Grün ist sicher. Die Kritik der Opposition ist sicher. Und natürlich müssen wir dann beobachten, was das konkret in der Praxis bedeutet. Caroline Scher, vielen Dank für die Informationen und für die Diskussion auch an Bascha Mieker. Kleiner Blick noch auf einen Jahrestag. Vor 31 Jahren die Niederschlagung der Proteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens. Das ist traurige Geschichte, an die man denkt, so in der Logik der Jahrestage. Aber wir haben ja auch, Bascha Mieker, eine aktuelle chinesische Situation, nämlich die Diskussion und die Proteste und den Streit um Hongkong und den zunehmenden Einfluss Pekings. Wie der Wind sich dreht, haben Sie auch bei der Frankfurter Rundschau gemerkt. Sie haben Post bekommen.
Genau, und zwar von offizieller chinesischer Stelle aus Berlin, nämlich dem Direktor des Wirtschafts- und Handelsbüros. Und der hat die Zeitung wirklich ganz genau gelesen und hat uns dann einen Brief geschrieben, dass er mit der Berichterstattung nun so gar nicht einverstanden sei und hat nochmal die Position Chinas betont und schreibt dann, als solcher kann und darf Hongkong niemals zu einer Basis für subversive Aktivitäten oder Organisationen werden, die unser Land destabilisieren wollen. Das vorgeschlagene Gesetz, also er meint das Sicherheitsgesetz, Gesetz zielt nur auf Akte der Sezession, der Subversion, terroristische Aktivitäten sowie auf Aktivitäten ab, die durch ausländische oder externe Kräfte in die inneren Angelegenheiten der Sonderverwaltungszone eingreifen. Also man sieht an diesem Ton, dass das, was eigentlich passiert, nämlich dass Bürgerrechte eingeschränkt werden, dass Menschenrechte eingeschränkt werden, dass die Meinungsfreiheit mit Knüppeln getreten wird, dass Menschen sich nicht versammeln können dürfen und nicht ihren Protest äußern, wird weggewischt als terroristischer Akt. Und das Schlimme ist, dass es inzwischen Menschen gibt, die das beobachten und sagen, in Hongkong könnte tatsächlich ein zweiter Platz des himmlischen Friedens passieren. Wir hoffen es natürlich alle nicht.
Wir hoffen es nicht. Bascha Mieger, vielen Dank für diese Einschätzung, auch für diesen Brief und dieses Zitat, die Sie uns mitgebracht haben. Vielen Dank für Ihren Besuch hier heute bei uns im Deutschlandfunk
Kultur. Es war mir ein Vergnügen bei Ihnen.